bei Rückstand. Rhythmus mega hot. Und händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, wir haben Dienstag, den 18. Dezember 2018. Es ist ja knapp anderthalb Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth vom vergangenen Samstag. Das Spiel gewinnt der FC St. Pauli mit 2:0 nach zwei Kopfballtoren. Zum einen von Carstens, der sein erstes Profitor macht in der 21. Minute nach Kopfballverlängerung von Fährmann. Und dem 2:0 von Rio Emirci in der 69. Minute, auch wieder per Kopfball nach Vorarbeit von Mats Mölle-Dahli. Über das Spiel spreche ich, Yannick, wieder mit dem Gast aus dem Hingespräch. Moin, Danny.
Servus.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, bevor wir so ins Spiel gehen, du warst ja am Samstag in Hamburg vor Ort. Wie war denn allgemein so dein Spieltagerlebnis? Die Anreise, dann ins Stadion rein und so. Die Atmosphäre allgemein am Millern-Tor für dich?
Ach, also ich war jetzt mittlerweile, ich glaube, zum vierten Mal am Millern-Tor. Und ist natürlich jedes Mal ein bisschen anders als andere Stadien in der zweiten Liga, weil tatsächlich die Gegengerade als stimmungsmachende Tribüne das höchstens noch mit Union Berlin vergleichbar. Das ist halt besonders, jetzt nicht unbedingt, also nicht unbedingt lauter als in anderen Stadien, aber es ist halt ein anderer Support. Und ansonsten war es wie immer sehr entspannt mit der U-Bahn zur Feldstraße. Also die Wege in Hamburg sind sehr kurz, das finde ich sehr schön. Wenn ich mich erinnere, was ich schon an Wegen in Duisburg zum Beispiel laufen durfte.
Ja, das stimmt.
Und das, wir waren diesmal auf dem Sitzplatz, habe ich im Hingespräch schon erzählt. Und ja. Dementsprechend eine tatsächlich sehr gute Sicht, muss man sagen. Also ich weiß, Sitzen ist jetzt nicht so en vogue, aber diese oberen Sitzplätze haben unglaublich gute Sicht aufs Spielfeld, muss ich schon zugestehen. Und ansonsten habe ich tatsächlich, was mir halt tatsächlich auch in Hamburg immer sehr gut gefällt, ist, dass ich ohne jeder Bedenken irgendwie vom Hauptbahnhof zum Stadion durch die St. Pauli-Fans mit meinem Fürther Schal gehen kann, ohne mir irgendwelche blöden Sprüche anzuhören müssen oder was weiß ich, dass ich mir den Schal lieber einstecke, um mir Ärger zu ersparen.
Ja. Das ihr, glaube ich, als Fanszene bei uns auf relativ ja, offene Ohren ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber auf jeden Fall auf Wohlwollen, nennen wir es mal so, oder Akzeptanz vielleicht. Genau, also da wüsste ich jetzt auch nicht, dass es da jemals irgendwie Stress gab oder so, da kann man sich auf jeden Fall frei bewegen. Das sieht für andere Fanszenen ein bisschen anders aus. Okay. Da sollte nicht jeder, je nachdem, welchen Verein er unterstützt, sollte da nicht unbedingt einfach so über den Vorplatz der Gegengerade oder der Südkurve laufen. Das ist
ja gut, das ist verständlich, aber ich meine, es gibt ja auch so Städte, wo man hinfährt, wo einfach jeder Gästefan erst einmal blöd angemacht wird, einfach weil er Gästefan ist.
Wo hast du da besonders negative Erfahrungen gemacht?
Tatsächlich, und das klingt jetzt unglaublich lächerlich, in Sandhausen. Da kam ich einmal mit dem Zug angefahren und bin natürlich mit dem Shuttlebus dann zum Stadion und dann hinter der Hintertortribüne von Sandhausen, das ist ja der Haupteingang, und da waren so ein paar, ja, das war halt wie, was überall gibt, so ein paar Jugendliche, ich glaube 16, 17 Jahre, die mich dann blöd angemacht haben. Nicht ernst nehmbar, aber die haben dann tatsächlich gemeint, ja, was willst denn du hier eigentlich? Mhm. Also so Teenager gibt's halt überall. Aber als Fürth-Fan hat man das tatsächlich öfter relativ einfach. Wenn ich manchmal mit Werder Bremen unterwegs bin, hatte ich tatsächlich in Augsburg. Und also es sind tatsächlich immer die Stadien, wo man es nicht erwartet, wo ich solche Erlebnisse habe. Hm. Augsburg, Sandhausen, das ist jetzt nicht so der Hotspot, wo man sich denkt, da muss man Gefahr haben. Aber ich war auch noch nie in Dresden oder so ähnlich. Von daher.
Ja, also in Dresden war ich vor 2 Jahren, glaube ich, und da bin ich wirklich inkognito zum Stadion gelaufen, weil ich da auch mitten zwischen Dresdnern war. Das war mir dann doch zu heikel. Da habe ich nur gedacht, also auch nur mal der Falsche, die irgendwie des Wegs kommen, und wenn es nur eine, weiß ich nicht, eine kleine Schelle im Vorbeigehen ist, das muss nicht sein.
Ja, genau, und da kennt man auch solche Geschichten noch aus Magdeburg, oder wenn man nicht unbedingt, tatsächlich auch manchmal, wenn man in der falschen Fanszene ist in Frankfurt oder. Aber das gibt es in Hamburg, habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, oder auch in anderen Zweitligastadien sehr selten. Was ich auch sehr entspannt finde. Ich meine, ich finde, so als Gästefan, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie pöbelnd und beleidigend durch den Bahnhof läuft, sollte man auch mit einem normalen Schal zum Stadion gehen können, ohne dass man Angst haben muss.
Ja, so sollte es sein. Also man kann sich 90 Minuten scheiße finden, aber danach ist man ja immer noch einfach Fußballfan und wenn sich alle ordentlich benommen haben, gibt es ja auch keinen Grund, sich da irgendwie mit Stress zu begegnen. Gut, du bist also problemlos angereist, saß dann auf der Nordtribüne, habe ich auch schon gesessen, das war ein Stück weiter rechts rüber sozusagen, wenn man drauf guckt.
Ja.
Und du hast schon recht mit der Sicht auf jeden Fall, man hat da einen besseren Überblick. Es ist halt von der Stimmung halt eher eine gesetztere Atmosphäre, ne? Also.
Ja gut, aber im Grunde bin ich ja tatsächlich im Stadion, ein Fußballspiel zu schauen, von daher jetzt schon.
War das okay für dich?
Ja, genau. Wir sind gestanden, weil hinter uns saß niemand und auch wenn ich nicht viel gegen Sitzen habe, im Winter ist es halt unglaublich kalt und dann standen wir das ganze Spiel über meistens. Und das war tatsächlich ein interessantes Stadionerlebnis dann, auch im Stehen. Aber wir standen halt ganz rechts und hatten daher auf die Haupttribüne und sowas keine Sicht und das hatte dann einen schönen Flair von so einem älteren Stadion, wo man halt auch nicht immer alles sieht.
Hm.
Und ich mag es, wenn man im Stadion so ein bisschen das Gefühl hat, dass alles eng beisammen ist. Und das fand ich tatsächlich im Vergleich zu meinem sonstigen Stehplatz im Millerntor, der ja dann im Eck quasi ist, wo man dann auch meistens wo ich theoretisch auch auf den Bunker schauen kann, fand ich das tatsächlich ein sehr schönes Stadionerlebnis, abgesehen vom Spiel dann natürlich.
Ja. Also du saßt quasi ganz die letzten Plätze vor der Haupttribüne sozusagen oder zur Gegengerade hin?
Ne, ja, zur Haupttribüne, klar.
Zur Haupttribüne, ja.
Das sind die Gästesitzplätze, die sind dann komplett...
Ja, das haben sie aber auch schon mal, also ich habe auch schon mal auf der Nord gesessen, das war glaube ich, da hat Kaiserslautern noch in der Liga gespielt, die wir dann irgendwie am letzten Heimspieltag mit 5-2 aus dem Stadion geklatscht haben. Und da saßen auch ein paar lauterer Fans mit in dem eigentlich Heimsitzbereich, aber...
Ja gut, aber das finde ich... Also ich meine, in diesen mehr oder weniger Haupttribünen, Gegentribünen, Sitzplätzen finde ich auch, es ist okay, wenn jemand dezent als Gästefan da ist.
Ja, es ist ja wieder, wie eben schon gesagt, eine Frage, wie man sich benimmt, ne? Also wenn man da verhalten, aber meinetwegen durchaus auch sichtbar, aber halt nicht zu euphorisch sein... einen Treffer bejubelt, dann ist das okay, wenn man da völlig ausrastend eskaliert und wie es halt bei uns auch schon vorgekommen ist, als zum Beispiel Stuttgart da war, da gab's so einen Vorfall, weil ja über der Südkurve direkt die Businessplätze sind, weil diese Businesslogen und da sind halt manche haben dem Freialk ein bisschen zu sehr zugesprochen, da gab es ein paar unschöne Szenen, aber solange man sich da in Ordnung benimmt, ist das vollkommen okay für mich. Ja.
Was ich eine der kuriosesten Sachen, die ich bisher als Auswärtsfan erlebt habe, ist, wir haben auf St. Pauli gespielt, das war, glaube ich, dieses Spiel, wo es um nichts mehr ging, dieses 1-1 von Bayern. Und dann auf diesen Business-Logen ganz oben, ganz im Eck Richtung Gästefans, saß jemand im FC Nürnberg-Trikot, der dann die ganze Zeit vor dem Spiel Richtung Gästefan rumgepöbelt hat, von oben runter gepöbelt. Das fand ich sehr kurios.
Ja, sowas muss nicht sein, finde ich. Also man kann sich dann Ruhe hinsetzen und dann sein Bier trinken, sein Spiel gucken und dann ist gut.
Ja, aber wer geht denn zum FC St. Pauli gegen Fürth im FC Nürnberg-Trikot?
Keine Ahnung.
So.
Vielleicht wollte er euch einfach verlieren sehen.
Ja.
Man weiß es nicht, wie er sich dahin verloren hat.
Ja, aber dann mache ich das doch nicht im FC Nürnberg. Also, naja. Was denke ich mir? Also Nürnberg-Fans sind wirklich speziell manchmal.
Ja, lassen wir das einfach mal so stehen. Er wird schon wissen, warum er da gesessen hat.
Das ist wahr.
Okay, aber jetzt hast du schon gesagt, du hattest eine gute Sicht. Dann hast du ja wahrscheinlich auch unsere Blockfahne in der Südkurve gesehen am Anfang des Spiels, vor Beginn des Spiels. Ich habe von Leuten, die ich kenne, aus der Nordkurve gehört, dass das schon sehr löchrig aussah. Wie hast du das empfunden?
Ja, durchaus. Also in der Mitte war es einigermaßen normal, aber Richtung außen waren halt tatsächlich sehr viele Löcher drin, was ich sehr interessant fand, wo ich auch mit den Leuten um mich herum gesagt habe, von wegen, okay, da war wohl bestimmt mal Pyro im Einsatz, aber ansonsten, ich habe tatsächlich und die Leute um mich herum auch erwartet, dass da dann irgendwie Pyro kommt oder Konfetti oder so. Aber nur war anscheinend in Anführungszeichen nur in der Blockfahne. Aber abgesehen davon, dass die ziemlich löchrig war, sah die auch ziemlich gut aus.
Ja, ich glaube, die hat einfach schon viele, viele Spiele mitgemacht. Und was man so an den Spuren gesehen hat, also ich glaube, ein Teil war wirklich einfach irgendwie angegriffen und dann hat sich das irgendwann immer vergrößert. Man muss doch echt aufpassen, wenn man die so hochgedrückt hat, dass es nicht noch an mehr Stellen aufreißt. Die hat einfach schon ihre besten Tage hinter sich und ja, bestimmt auch, weil da drunter mal das ein oder andere nette optische Werkzeug gezündet wurde. Gut, dann ging das Spiel los. Es hätte ja schon sehr, sehr früh für uns klingeln können mit der Chance von Ryo Miyuchi, der auch später das 2-0 gemacht hat, der den da an die Latte knallt. Und da habe ich mich schon da und auch später in Situationen, auch bei den Gegentoren, gefragt. Also eure Abwehr sah sehr hühnerhaufenmäßig aus, muss man so zu sagen. Also, weiß ich nicht, Zuordnung und Timing und so war da nicht so wirklich vorhanden.
Das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, also diese Chance am ersten, das war genau das, was du gesagt hattest, wo du erwähnt hast, dass ihr direkt von Anfang an Gas geben wollt, weil wir die Verunsicherung haben. Das könnte man meinen, der Herr Kauczynski hört ja zu. Und das hätte ja auch fast geklappt. Und danach hatte ich tatsächlich den Eindruck, also das sah man jedes Mal, wenn wir in einen Zweikampf gekommen sind, wenn unsere Innenverteidiger oder Außenverteidiger einen Zweikampf angenommen haben, dann waren wir da gut drin, finde ich. Wir haben nicht die Zweikämpfe abgeschenkt, wir haben einige Zweikämpfe gewonnen, wir haben den Ball oft gehabt, aber sobald es darum ging, mal Ordnung zu zeigen, mal sobald mein Pass nicht vertikal, sondern diagonal so kam und man halt mal ein bisschen verschieben musste, dann, wie du gesagt hast, hatten wir Probleme. Und das zeigt auch, finde ich, ziemlich deutlich, was unser Problem da ist, nämlich nicht die individuelle Qualität der Spieler, sondern dass da einfach keine Ordnung drin ist und dass da jemand fehlt, der die Abwehr mal ordnet, ob das jetzt ein tiefer Sechser ist oder ein neuer Innenverteidiger, aber irgendwas muss da rein, dass diese Abwehr mal ein bisschen mehr Ordnung zeigt. Weil die Eingespieltheit kann es nicht sein. Die Abwehr spielt im Grunde die ganze Saison schon in der Form.
Ja, das ist wahrscheinlich gerade eine große Verunsicherung, ne?
Ja, das ist
oft. Die wahrscheinlich noch stärker zum Tragen kommen wäre, wenn dann Rio wirklich in der, ich glaube, es war sogar in der zweiten Minute oder sowas, ne?
Also, ja, das war ziemlich direkt, aber muss man ja sagen, ab dem Zeitpunkt kam er dann relativ lang, relativ wenig, ne?
Ja, es war dann danach durchaus ein Spiel auf Augenhöhe, wobei ich uns da schon dominanter gesehen habe. Also
ja,
spielbeherrschend, auch im Aufbau. Klar haben wir auch den einen oder anderen Fehlpass gespielt, aber das sah auf unserer Seite auf jeden Fall schon wesentlich stabiler aus als bei euch.
Das auf jeden Fall, aber ich habe jetzt auch gerade auf WhoScored geschaut. Es war halt auch der einzige Schuss bis zum Tor von euch. Und das zeigt halt ziemlich deutlich, dass wir haben halt dann auch zugelassen, dass ihr das Spiel macht. Das war wahrscheinlich auch unser Plan einigermaßen. Aber wir wollten halt verteidigen, dass wir keine Schüsse zulassen. Und ja, das hat dann so lange geklappt, bis die Ecke kam. Da habe ich ja schon vor dem Spiel gezeigt, wie das mit Aue aussah, mit zwei Gegentoren nach der Ecke und jetzt schon wieder eins. Und dann ist halt das Konzept dahin, die Null hinten sicher zu haben, indem man den Gegner erstmal kommen lässt und auch kombinieren lässt und dann halt schaut, dass man in der letzten Sekunde noch abfängt. Wenn man dann halt nach einer Ecke ein Tor kassiert, dann nicht.
Ja, also da habe ich halt auch, wie gesagt, gefragt, also klar, Fährmann ist da vorne ein Berg, ne? Also wenn der hochsteigt und an den Ball kommt, dann kannst du als Verteidiger noch so hoch springen. Da fehlen dann einfach, glaube ich, entscheidende Zentimeter, sodass er den dann verlängern kann. Und dann kommt euer Keeper ja noch an den Ball, klärt ihn an die Latte, der prallt zurück und dann kann Carstens, der in seinem ersten Einsatz für die Profimannschaft, der ist erst am 19.10., was für ein bezeichnendes Datum, verpflichtet worden für den Profikader und hat jetzt sein Debüt gegeben und kann dann da noch mit dem Kopf einschieben. Ist halt unglücklich, ne? Aber da stehen auch wirklich drei Verteidiger von euch dann auf der 7-Meter-Linie oder wie man das nennt. Und gucken dem quasi zu, wie er da einschiebt. Also sah sehr, sehr unbeholfen aus.
Ja, im Grunde wie das Gleiche. Wir haben keine Abstimmung, auch nicht bei Standards. Das ist halt genau das, was fehlt. Irgendjemand, der mal eine Abstimmung da reinbringt. Ich meine, den von Carsten, von Fährmann, Ich meine, klar kann man da auch besser rausgehen und ihn besser bedrängen. Aber Ecken auf dem kurzen Pfosten geschlagen sind unfassbar eklig. Ja, wie gesagt, ist einfach symptomatisch für die komplette Defensivzuordnung, die sogenannte Zuordnung. Dass da halt, ich meine, Carsten ist Innenverteidiger, oder?
Ja.
Und man sollte doch wissen, dass Innenverteidiger für gewöhnlich bei Ecken vorne drin sind und auf dem Tor warten.
Eigentlich schon, ja.
Und da muss auch einer zugeordnet sein, der halt auch mal hingeht. Und man muss auch bei einer Ecke damit rechnen, dass der Torwart auch mal den Ball abwehrt und dann geschlagen ist. Ach, ich weiß nicht. Aber es zeigt halt ziemlich gut, dass andere Mannschaften, gut, jetzt hat die aktuelle tatsächlich eine Spitzenmannschaft in der aktuellen Saison, aber dass halt andere Mannschaften außer uns teilweise gedankenschneller und handlungsschneller sind. Hm. Ja, kannst du von außen wenig machen, kannst du auch als Trainer wenig machen. Ich meine, kannst du als Trainer nicht sagen, okay, dann handelt halt schneller. Da musst du schon, muss man schon längerfristig ansetzen. Ich hoffe, dass da jetzt in der Wintervorbereitung dann was gemacht wird, dann auch im Trainingslager. Da gibt es bestimmt, also ich kenne mich damit nicht gut aus, aber da wird es bestimmt Aufmerksamkeitsübungen geben, Reaktionsübungen und so weiter.
Hm. Glaubst du denn, dass es mit dem bestehenden Kader möglich ist, da noch eine Ordnung wieder reinzukriegen? Oder muss da vielleicht im Winter ein Impuls von außen kommen, der da noch ein bisschen Struktur, wie du jetzt eben schon gesagt hast, oder ein bisschen Ordnung reinbringen kann?
Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich habe ja im Vorspiel gesagt, dass wir wahrscheinlich einen Innenverteidiger oder Sechser brauchen. Hm. Und ich denke, dass darauf wird es hinauslaufen. Ich meine, Mario Malocca, der hat jetzt die 5. Gelbe gesehen, der ist ja ein sehr zweikampfstarker Verteidiger, der sehr viele gute Grätschen spielt. Und Richie Macchia ist ebenso zweikampfstark, der hat ein bisschen besseren Fuß, aber das hat niemand dabei. Für mich von außen sieht da jetzt niemand so aus, als ob der jetzt die große Ordnung übernehmen würde. Und auf der 6 mit Lukas Uganik und Paul Jäckel haben wir zwei sehr junge Spieler. Jäckel ist, glaube ich, 20, Uganik 23, die jetzt auch nicht unbedingt die größten Ordner sind. Ich denke, da wäre es vielleicht ganz geschickt, wenn man sich entweder einen Sechser oder einen Innenverteidiger, ich denke, für mich wäre es angebracht an einen Sechser. Natürlich sagt sich es so leicht, aber man kann sich da nicht einen aus dem Katalog aussuchen. Sollte es sich da eine Chance geben, jemanden zu verpflichten, von dem er weiß, dass er eine Abwehr ordnen kann, dass er Stabilität reinbringt, dann sollte man, denke ich, auf jeden Fall zuschlagen.
Ja, ist natürlich jetzt gerade in der Situation, in der ihr seid, nicht gerade, ne, also da werden sich die Sechser, die es ja sowieso nicht so viel gibt, zumindest nicht so viele gute, jetzt nicht gerade bei euch Schlange stehen und sagen, ich würde gerne bei euch irgendwie euch im Winter aus der Misere helfen oder so, ne?
Also. Ja gut, du musst halt schauen, ich meine, du hast halt im Grunde zwei Märkte. Die Sechser aus der, also Nachwuchsspieler oder ausrangierte Spieler aus der ersten Liga, die man entweder leihen oder fest verpflichten kann, weil man merkt, dass sie in der ersten Liga nicht gut genug sind. Und weil wir sagen können, okay, schaut euch mal unsere ersten Spiele an, wir haben Potenzial in der Mannschaft, ihr könnt der Stabilisator in unserer Mannschaft sein und dann können wir was erreichen.
Ja.
Oder du schaust halt, ob du in der dritten Liga sehr gute Sechser findest, denen du zutraust, auch eine Liga höher diese Qualität einzubringen. Ich denke, dass man jetzt irgendwie an Aktionen startet, wie anderen Zweitligisten die Sechser wegkauft, das kann man völlig vergessen.
Hm.
Ja, eine dritte Option wäre natürlich wieder kreative Transfers tätigen und was weiß ich, aus skandinavischen Ligen, die jetzt schon in der Winterpause sind, wo jetzt die Saison beendet ist, oder aus irgendwelchen ausländischen Ligen, wie zum Beispiel Österreich oder der Schweiz, wo die deutsche zweite Liga ein Fortschritt ist. Aber du hast recht, irgendwie zu sagen, wie wenn wir jetzt zum Beispiel Köln wären oder wenn wir jetzt, was weiß ich, Dresden wären, wo das Argument ist, ihr wärt jedes Spiel von 5 ethisch unterstützt und habt absolute Rückendeckung. Oder wenn wir jetzt Hamburg wären und die Geld hätten, wo sagen können, okay, wir haben hier das schlagende Argument, kommt zu uns. Das haben wir halt nicht. Das heißt, wir müssen die Leute mit sportlicher Perspektive und der Chance auf eine gute Bühne überzeugen. Und ich denke, da haben wir haben ja tatsächlich, denke ich, immer noch den Ruf, dass wir eine gute Ausbildungsmannschaft sind. Und ich denke, damit kann man bestimmt noch einige sozusagen ködern.
Ja, einfach mit den, ne, mit dem Versprechen, längerfristig auf jeden Fall sich einen Stammplatz erarbeiten zu können, in der zweiten Liga mitspielen zu können und so.
Ich denke, dass ich
dann auch eher, also entweder aus schwächeren Ligen oder unterklassigen deutschen Ligen, ne? Also.
Ja.
Ja, mal sehen. Gut, dann ging es mit 1-0 in die Halbzeitpause. Weil von euch kam ja wirklich in der ersten Hälfte jetzt nicht wirklich was, sondern erst dann in der, lass mich gucken, 58. glaube ich war es, wo dann Ernst eine ziemlich gute Chance, der dann in Höhe der 16er Linie so frei zum Schuss kommt oder zumindest noch den Schuss gut platzieren kann, aber halt nicht ganz so gut, dass er reingeht, sondern knapp am rechten Pfosten vorbeigeht. Das war so, fand ich, die einzige, oder für mich so die einzige Situation, wo ich wirklich mal so kurz die Luft angehalten habe und dachte, oh,
ja, dann
passiert da jetzt was?
Dann gab es halt den Schuss von Steininger, der von links relativ frei zum Abschluss kam. Mhm. Und dann gab es halt viele Aktionen. Ich meine, in der zweiten Halbzeit, ich meine, in den ersten paar Minuten war die wieder besser, aber dann finde ich tatsächlich, hatten wir bis zum 2-0 so eine Phase, wo wir tatsächlich relativ klar die bessere Mannschaft waren und mal Richtung Tor gedrückt haben. Was tatsächlich relativ neu war, was wir in den letzten Spielen nicht gezeigt haben, ohne jetzt wirklich gefährlich zu sein. Das muss man natürlich auch dazu sagen.
Ich wollte gerade sagen, also in der Phase vielleicht wirklich spielbestimmend, weil ihr ja auch quasi in Zugzwang wart.
Ja.
Aber so wirklich Zwingendes waren halt nicht dabei, wie du schon sagst. Und dann kommt halt dieses 2-0 in der 69. zu einem für euch denkbar bescheuerten Zeitpunkt.
Ja, ne?
Also du drückst gerade nach vorne, arbeitest dir Chancen, machst den aber halt nicht rein. Und dann kriegst du auf der anderen Seite wieder einen reingedrückt. Das ist natürlich für die Moral dann auch nicht gerade geil.
Ja. Nach dem 2-0 war das Spiel dann ja auch beendet, einigermaßen.
Ja, ich hatte dann auch keine Angst mehr. Also ich bin sonst immer so... Es gab ja noch ein Abseitstor von Keita Roel, ne?
Ja, das war bei der 50. schon, ne?
Genau, das haben wir jetzt gerade übersprungen zeitlich. Aber ansonsten hatte ich halt wirklich nie das Gefühl, dass wir das Ding da irgendwie, also verlieren schon mal gar nicht, und eigentlich auch ein Unentschieden habe ich so nicht gesehen, weil der wirklich einfach vorne zu ungefährlich war.
Ja, und das ist halt dann tatsächlich auch diese Unsicherheit, die wir angesprochen haben.
Ja.
Ich denke, sollten wir jetzt in Sandhausen, sollte man gewinnen?
Ja, wäre auf jeden Fall für die Tabelle auch wichtig, ne? Also
die Tabelle, vor allem für die Moral, jetzt einfach nochmal einen guten Jahresabschluss.
Ja.
Und dann sollten wir schauen, dass wir eine gute Vorbereitung spielen, und dann geht's gegen Ingolstadt daheim, weiter dann in Paderborn. Aber ich denke, dass wir jetzt tatsächlich, wir hatten jetzt auch zugegebenermaßen schwere Spiele, jetzt mal Aue ausgeklammert, was man einfach nicht so verlieren darf, hatten wir ja Union, Köln, Magdeburg ist ein ekliger Gegner, auch wenn die jetzt sehr schwach sind. Da haben wir ja gewonnen. Union habe ich schon gesagt. Ne? Also, das waren jetzt auch nicht die einfachsten Gegner. Das ist jetzt keine Entschuldigung, aber das ist halt das ist ein Spielplan, wo du sagst, wenn man einigermaßen gute Form ist, kann man da mit ein paar Punkten rauskommen. Aber das ist halt keine Spielplanphase, wo man jetzt sich so eine Schwächephase mit guten Gegnern lösen kann.
Ja.
Ich meine, wenn wir jetzt am Anfang der Saison die Form hätten, hätten wir gegen St. Pauli wahrscheinlich 1-1 gespielt oder 2-1 verloren, unglücklich. Oder 2-1 glücklich gewonnen, weiß man nicht.
Mhm.
Halt in so einer Phase verliest das Spiel halt 2-0 mit, was habe ich hier, wenn ich mir die Spieldaten anschaue, ziemlich ausgeglichen. 13 zu 12 Schüsse für euch, 52 zu 48 Ballbesitz, 25 zu 25 Tackles, 78 zu 76 Passprozent hatte. Ich meine, die Statistiken sprechen klar, dass es eigentlich relativ ausgeglichen war. Und so sah es auch die meiste Zeit aus. Es war nie wirklich ausgeglichen. Es war halt, die eine Mannschaft war mal besser, war mal die andere Mannschaft ein bisschen besser. Es ging halt ein bisschen hin und her, aber dann verlierst du halt so ein Spiel 2-0, und das Wichtige ist halt, ohne wirklich gefährlich gewesen zu sein. Und das ist halt dann der Unterschied, den wir aktuell nicht haben, was ihr aktuell habt, dass ihr halt auch in Spielen, wo ihr nicht klar besser seid, sondern mal richtig gefährlich werden können aus spontanen Aktionen.
Ja.
Das 2-0 ist symptomatisch. Wir wollten von hinten raus spielen. Sauer auf Atanga. Einer findet den Ball, passiert. Aber die schauen sich an, keiner weiß, wer zurückgehen soll. Möller-Daly hat freie Bahn links außen, spielt eine unglaublich gute Flanke auf Meiji. Der ist ungedeckt, weil natürlich auch die Innenverteidigung schon wieder im Vorwärtsgang war. Und wenn dann im Gegenpressing dann das Sprintduell kommt, ein Innenverteidiger gegen Maiechi, hat keiner eine Chance, denke ich. Und dann macht er halt das 2-0 mit einem tatsächlich individuell sehr guten, also der Angriff von 2-0 von euch war wirklich sehr gut. Und das zeigt auch, was ihr habt, was wir nicht haben.
Ja, mit Fußballgott Kalla in der Vorbereitung, der dann auf Delhi spielt und ja genau, also der tankt sich dann unglaublich gut frei, also lässt der auch im Verteidiger da sehr gut aussteigen mit so einem Haken rechts links sozusagen und ist dann vorbei und kann ihn gut reinspielen und dann kommt ein Trio da angeflogen, hat mich auch sehr gefreut für ihn, weil also bei dem kannst du halt echt dich über jedes Spiel freuen, das er überhaupt für uns machen kann, weil du halt echt Angst haben musst, dass er schon mit einer Verletzung ausfällt. Aber im Moment sieht das sehr gut aus, dass er da auch jetzt verletzungsfrei über den Winter kommt. Ich hoffe, gegen Magdeburg muss er wenig bis gar nicht spielen, weil da habe ich irgendwie Angst, dass die ihn kaputt treten wieder. Aber das sieht man dann. Ja, aber du hast, also wenn du jetzt schon sagst, Sandhausen und Ingolstadt sind so die nächsten Partien, das wären ja auf jeden Fall Gradmesser, so wo es in der Rückrunde hingeht. Ne? Also klar, jetzt Sandhausen schon das erste Spiel der Rückrunde. Das sollte auf jeden Fall nicht verloren gehen und Ingolstadt da unten drin solltet ihr eigentlich auch auf Distanz halten.
Ja, ich denke, Ingolstadt wird ein guter Gradmesser für die, wie gut wir in der Vorbereitung gewesen sind dann.
Ja, klar.
Wobei ich halt auch sagen muss, Ingolstadt unter Keller ist tatsächlich deutlich besser geworden.
Aber, das wollte ich ehrlich gesagt nicht so, aber.
Ja, ich habe, also Ingolstadt vom Kader her dürfen die auch nicht da unten stehen, niemals. Wenn man sich anschaut, die haben Kutschke, die haben Lescano, die haben sich für 2 Millionen Galvao aus Wien geholt. Also, was die für einen Kader haben, die dürfen da nicht unten drin stehen. Und die haben jetzt ja zweimal geführt und dann relativ spät den Ausgleich kassiert. Und ich bin mir sicher, dass die in der zweiten Saisonhälfte eine bessere zweite Saisonhälfte spielen werden. Aber das wird dann halt wieder tatsächlich direkter Gradmesser zum Beginn. Und da musst du halt dann auch gut stehen, ne?
Ja.
Irgendwann muss er dann wieder anfangen, Punkte zu holen. Kannst ja nicht 0 Punkte holen bis zum Saisonende.
Das stimmt. Also wir haben jetzt mit eurem Spiel, also mit unserem Spiel jetzt am letzten Samstag die letzten 11 Spiele, da haben wir erst nur einmal verloren gegen Kiel und sonst entweder unentschieden oder halt gewonnen. Für uns geht es jetzt weiter gegen Magdeburg. Das sehe ich eigentlich auch, dass wir das gewinnen müssen von der Position, in der wir stehen. Und wenn wir da wirklich über den Winter entweder auf Platz 3 oder 4 überwintern wollen. Dann geht's weiter gegen Darmstadt. Finde ich schwierig, mitten im Winter im kalten, halb abgerissenen Darmstadt spielen. Und dann kommen Union und Köln. Ne? Also es ist halt auch das neue Jahr wird auch nicht einfach für uns.
Ja gut, aber wenn ihr dann gegen Union und Köln gespielt habt, dann seht ihr ziemlich deutlich und klar, wo ihr steht.
Ja. Also gegen Köln, wahrscheinlich haben die bis dahin auch hier wieder ihren Modest in ihren Reihen. Der darf bis dahin bestimmt auch wieder spielen mit den ganzen Vertragsstreitigkeiten. Die werden ja bis dahin hoffentlich auch ausgeräumt sein. Das heißt hoffentlich, aber denke ich mal.
Mhm.
Und Union spielen wir ja zumindest zu Hause. Wir waren ja schon in Berlin und zu Hause gegen Union ist immer ein bisschen mehr drin als an der alten Försterei. Erfahrungsgemäß. Von daher wird das wahrscheinlich ein Unentschieden und in Köln verlieren wir irgendwie nicht 2-0 oder sowas. Wär so meine Prognose, weil Köln und HSV sich dann noch weiter absetzen werden Anfang nächsten Jahres und es dann eigentlich nur darum geht, wer denn den dritten Platz dann macht, um die Relegation zu spielen. Würde ich so schätzen. Was glaubst du denn, wer dann noch, wenn du sagst, Ingolstadt kämpft sich da unten raus, was glaubst du denn, wer da am Ende unten reinrutschen wird und unten absteigen wird? Reine Gefühlsfrage gerade.
Reine Gefühlsfrage, also Magdeburg schafft's nicht.
Okay.
Sandhausen schafft's, weil ich es denen wünsche. Duisburg und Darmstadt würde ich noch sagen, dass die. Wobei Darmstadt hatten aktuell noch stabiles Polster von 7 Punkten.
Kann auch schnell weg sein.
Genau, es kann schnell weg sein. Die spielen jetzt im Ausmann gewinnen. Und wenn man sich denen ihre Form anschauen würde, dann ist das auch alles andere aus, alles gut, was die da in den letzten Wochen wirklich liefern. Auch wenn die sich jetzt gegen Aue von der 0-2 nochmal auf den 2-2 gekämpft haben, wenn ich mich richtig erinnere. Aber
das war sowieso verrückt. Also sowohl Darmstadt als auch, ich glaube, was war es? Sandhausen Regensburg. Da hat Regensburg sich auch nochmal zurückgekämpft, glaube ich, so war es. Also das war ein sehr verrückter Spieltag allgemein. Ja, und jetzt also gesagt, Abstiegsplätze ungefähr bei den Aufsteigerregistern mit mir konform, habe ich so verstanden. Und wenn ich dich jetzt frage, wenn wir uns nächstes Jahr kurz vor Ende, also ja, am letzten Spieltag da ja, ne? Also, wir sind ja auch schon mal bei euch aufgestiegen.
Ja, erinnere ich mich noch, ja.
Aber wo steht ihr denn dann, wenn wir uns Ende der Saison wiedersehen? Was glaubst du?
Kommt drauf an, ich denke, also ich hoffe zwischen 5 und 10, 8, 9.
Also im ungefährdeten Mittelfeld.
Ja.
Weil, also ich glaube nicht, dass das so eine Liga wird, wo du am letzten Spieltag noch absteigen kannst, wenn du im Mittelfeld bist, ne? Also.
Dies ja nicht. Wenn du siehst, wie jetzt schon 4 Mannschaften
Ja,
unten
ja.
stehen.
Also so knapp wie letztes Jahr wird es nicht, denke ich.
Ja.
Ja, dann wäre es doch eigentlich, also, dann wäre es doch okay, wenn wir dann bei euch die entscheidenden 3 Punkte holen, um Relegation zu spielen und ihr bleibt auf dem schönen fünften, sechsten Platz. Habt bis dahin einen Sechser, der euch da ein bisschen Stabilität gebracht hat, und dann geht das alles weiter für uns.
Hätte ich wenig gegen, ich
Okay.
denke. Wobei allerdings tatsächlich schon, weil einmal nach Hamburg fahren pro Saison hat schon irgendwie Tradition. Müsste schauen, dass bis dahin der HSV versagt, ja, dann ist das okay für mich.
Ja, da haben wir leider wenig Einfluss drauf, ne? Aber dann nochmal in der ersten Liga ein Derby zu haben, fände ich auch ziemlich gut.
Ihr gut, Derby kommt auf uns nächstes Jahr auch zu. Wenn man
Ja.
sieht, was FC Nürnberg gerade so veranstaltet
Ja,
oder er veranstaltet.
hatten wir im Vorgespräch schon kurz
Genau.
angesprochen, dass die wahrscheinlich wieder runterkommen, ja. Ja, gut, haken wir das Spiel so ab. Hast du zum Drumherum? Ich muss doch auf jeden Fall noch erwähnen, dass es auf der Nordtribüne einen Banner gab für den Fan, der beim Spiel gegen Dresden mit einem Herzinfarkt behandelt werden musste, wo ihm gute Besserung gewünscht wurde. Ich meine, alles, was man so hört, ist ja, dass er mittlerweile auch wieder, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht, dass da auf jeden Fall nichts Schlimmeres passiert ist. Nicht so wie dem Papa von Gentner aus Stuttgart, der da ja im Stadion verstorben ist. Also da können wir uns glücklich schätzen, dass da in Anführungsstrichen nichts Schlimmeres passiert ist. Ja, also da gab es auf jeden Fall eine kleine Tapete aus der Nord, und ansonsten fand ich es jetzt auch von der ganzen Atmosphäre durchaus solide. Also es war jetzt nichts Großes zum Aufschreien dabei. Ich höre gerade im Hintergrund, du wirst schon gerufen, ihr wollt jetzt doch essen gehen, ne?
Ja, allerdings war.
Alles klar. Dann entlasse ich dich mal in den Abend und danke dir für die beiden Gespräche. Und wir hören uns bestimmt im Sommer nochmal wieder.
Wir hören, ja, klar. Und ich weiß nicht, normalerweise wünsche ich euch bei jedem dieser Gespräche, dass wir uns nächstes Jahr wieder hören. Aber aktuell scheint es ja, als ob das für euch gar nicht so erstrebenswert ist. Von daher.
Nein, nächstes Jahr hören wir uns schon, nächste Saison vielleicht nicht.
Okay, das werden wir sehen.
Alles klar. Dann danke nochmal und einen schönen Abend.
Jo, bis dann,
Ciao,
ciao.
ciao.